Ich habe ein Thema der Predigt, heißt, tut dem Himmelreich Gewalt an. Ui, das klingt gefährlich, ist es auch. Könnt euch schon mal drauf freuen. Aber ich beginne mit einem prophetischen Wort, das der Herr mir vor euch gegeben hat, aber es ist nicht nur für euch als Gemeinde, sondern für uns als Leib Christi. Der Geist Gottes spricht, nur wer dem Himmelreich Gewalt antut, kann Veränderung sehen. Ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Und wenn ihr bittet, dann aus egoistischen Motiven. Ich liebe meine Braut. Ich sehe das Herz meiner Braut, wie es oft schüchtern und ungläubig ist, wie es sich nicht traut, das zu glauben, was ich schon gesagt habe und getan habe. Ja, es ist manchmal für euch zu gut, um wahr zu sein. Nehmt meine Worte ernst. Fangt an zu glauben. Lasst die Kraft meiner Worte sich entfalten. Ich habe Feuer auf die Erde gebracht und tue es immer noch durch meinen Heiligen Geist. Mein Feuer brennt unter euch, Feuer der Reinigung und Heiligung, das euch in brennende Liebe führt, zu brennendem Vertrauen in mich. Ihr habt euch hinter Kirche und Kirchenprogrammen versteckt. Kommt wieder ins Feuer meiner Liebe, meiner Kraft und Herrlichkeit. In diesem Feuer sind die Gebetserhörungen. In diesem Feuer ist die Liebe, die überwindet. In diesem Feuer ist Kraft, die ihr braucht, um den Lauf zu vollenden und den Siegeskranz zu erlangen. Ihr, die ihr müde geworden seid, ihr, die ihr schwere Lasten tragt, kommt zu mir. Mein Feuer ist Kraft und Stärke, Liebe und Wiederherstellung, nicht Zerstörung. In meinem Feuer seht ihr wieder klar. Alle Vernebelung wird aufgelöst und ihr empfangt meine Wahrheit und Weisheit wieder neu. Kommt zurück in mein Feuer. Es tobt ein Kampf um euch, um eure Aufmerksamkeit, um eure Herzen. Es ist ein geistlicher Kampf um eure geistliche Aufmerksamkeit. Ein Kampf um geistliche Intimität, um Intimität mit mir, Jesus. Ihr esst Brot von gestern und freut euch darüber. Ihr habt vergessen, wie frisches Brot, wie frisches Manna schmeckt. Aber es ist alles bereitet. Ich habe einen Tisch für euch gedeckt im Angesicht eurer Feinde. Kommt und esst das Brot. Schmeckt und seht, wie freundlich ich bin. Ich sehne mich danach, mit euch am Tisch zu sitzen, euch zu beschenken mit frischem Brot und frischem Wein. Erringt das, was ihr auf Erden sehen wollt im Gebet. Tut dem Himmelreich Gewalt an. Seid leidenschaftlich in eurem Beten. Betet, bis ihr bekommen habt, wofür ihr betet. Lasst euch nicht von feindlichen Angriffen, von Ablenkungen aller Art, von geistlichen Widerständen aufhalten. Ergreift, was euch schon gehört. Zieht es auf die Erde. Tut dem Himmelreich Gewalt an. Amen. Wort des Herrn. Nicht meine Worte, Wort des Herrn. Und diese Stelle, auf die ich mich heute hauptsächlich beziehe, aber in den Tagen Johannes des Täufers bis heute leidet das Himmelreich Gewalt. Und die Gewalttätigen reißen es an sich, steht in Matthäus 11, Vers 12. Es geht um die Braut. Es geht im Moment vielleicht so viel, wie um die Braut es noch nie ging. Es geht im Moment um die Braut Christi, es geht um den Leib Christi. Es ist fast egal, was da draußen passiert. Wir haben es in dem prophetischen Wort von der Miriam gehört, wir haben es vom Franz gehört, wir haben es von anderen gehört, vom Harald Eckert letzte Woche. Es geht um das Herz und es geht um die Braut. Das, was wir jetzt gerade machen, wie wir reagieren, wie wir sind, ist maßgeblich entscheidend für das, was sein wird in Zukunft in München, in diesem Land. Und dabei ist es fast egal, was die Politik macht. Ich sage natürlich fast egal, weil es ist nie ganz egal. Aber es geht um die Braut. Es geht um dich als Teil des Leibes Christi. Es geht um mich als Teil der Braut. Deswegen, glaube ich, sind die Worte, die wir im Moment hören, prophetische Worte, ganz viel um die Braut, weil die Braut ist die, oder der Leib Christi ist das, was ein Land stabilisiert. Ich hatte vor einem guten Jahr eine wirklich krasse Vision von einem Boot, einem ganz normalen Holzboot, das schwimmt auf einem, oder ja, schwimmt, sagt man, das schwimmt? Es fährt auf einem Fluss. Da saßen vier Leute drin und die haben gerudert und es war alles irgendwie ganz nett. Es ist so dahingegangen, war alles super. Was diese vier Leute nicht gesehen haben, war ein Wasserfall vor ihnen. Und als sie gemerkt haben, jetzt wird die Strömung stärker und irgendwas stimmt nicht, haben sie angefangen rückwärts zu rudern, aber es war zu spät. Und dieses Boot ist krachend in die Tiefe gestürzt. Ich habe das im Geist gesehen, weil ich mir morgens immer die zur Angewohnheit gemacht habe, über Institutionen oder über irgendwelche Personen zu prophezeien, ohne dass ich wusste, über wen. Und da habe ich mir so Zettelchen geschrieben und da habe ich dann Namen drauf geschrieben oder Institutionen, Politiker und so weiter. Und ohne zu sehen, für wen ich prophezeit habe, habe ich dann über diese Person prophezeit und dann kam dieses Bild mit dem Boot, mit den vier Personen und mit dem Boot. Und dann mache ich meine Augen auf und ich so, verrückt, aber das ist ja überhaupt nicht gut, Jesus. Deine Worte sind doch immer voller Hoffnung und Leben. Und jetzt stürzt dieses Boot in die Tiefe. Alle Personen sind verschwunden. Also fand ich schrecklich. Und ich dachte mir so, okay, jetzt ich muss mal kurz gucken, über wen ich da prophezeit habe. Und dann war es unsere Bundesregierung vor dem Crash. Und dann dachte ich mir, ui, gut. Also die sind schon mal weg. Und dann habe ich gefragt, Jesus, aber irgendwie muss das ja noch weitergehen, das Bild, weil da kann es nicht enden. Das ist ja nicht Prophetie, da muss es ja weitergehen. Und dann bekomme ich den zweiten Teil dieser Vision. Dieses Holzboot kommt unten an, also der Fluss fließt, Wasserfall, unten fließt der Fluss weiter. Das Holzboot kommt heil an, totales Wunder. Diese Personen sind nicht mehr da, aber es sitzt Jesus in dem Boot. Und erst dachte ich mir, naja, ich meine, das ist irgendwie immer die Antwort Jesus, fast ein bisschen langweilig. Aber dann habe ich geschnallt, dass das der Leib Christi ist. Also du und ich. Und der Leib Christi wird dieses Land stabilisieren. Der Leib Christi wird dieses Land stabil machen. Es ist nicht die Wirtschaft, es ist nicht die Politik, es ist nicht irgendwas anderes. Und dadurch, dass der Leib Christi ganz in Schönheit und Klarheit und Präsenz da sitzt in diesem Boot, kann es nicht mehr rumwackeln, sondern ist wirklich stabil. Und alles andere kommt in die göttliche Ordnung. Das heißt, die Politik kommt in göttliche Ordnung, die Wirtschaft kommt in göttliche Ordnung und so weiter und so fort. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir als Braut Christi, als Leib Christi wirklich das ergreifen, was der Herr gerade für uns hat. Deshalb glaube ich, dieses prophetische Wort, ich lasse euch das gerne da, dann könnt ihr das nochmal ein bisschen durchgehen. Prophetische Worte muss man irgendwie bebeten, damit muss man was machen. Man kann nicht einfach nur sagen, ja, das wurde mir mal gesagt, das prophetische Wort hat sich nicht erfüllt, also war falsch. Mit einem prophetischen Wort müssen wir was tun. Glauben, beten, vielleicht es wirklich immer wieder mit Gebet mischen, damit sich das auch erfüllen kann. Manches erfüllt sich einfach so, aber oft müssen wir mit diesen prophetischen Worten was tun. Also tut dem Himmelreich Gewalt an. In Matthäus 3,11 heißt es, er wird euch mit heiligem Geist und Feuer taufen. Amen. Und es wird immer und immer wieder passieren. Hebräer 12, unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Römer 12, seid nicht träge in dem, was ihr tut, seid brennend im Geist, dient dem Herrn. Wir leben in prophetisch-apostolischen Zeiten. Alles, was wir hier auf der Erde manifestiert, verändert und entstehen sehen wollen, müssen wir im Gebet erringen. Ich sage es nochmal verkürzt. Alles das, was wir hier auf dieser Erde manifestiert sehen wollen, müssen wir im Gebet erringen. Für wen klingt das anstrengend? Könnt ganz ehrlich sein. So, es geht nicht um Leistung. Es geht nicht mal um Arbeit. Es geht um ein Mindset. Es geht um ein, habe ich verstanden, was in dem Wort Gottes steht? Habe ich verstanden, was meine Aufgabe ist? Und vor allem habe ich verstanden, was meine Autorität ist? Es geht gar nicht darum, dass Gott sagt oder Jesus sagt, ihr macht das alles falsch und ihr müsst viel mehr beten. Darum geht's gar nicht. Aber mit welchem Verständnis bete ich denn? Mit welchem, also wenn, ich meine, es steht ja so viel in der Bibel und manches kann man schon glauben, da denkt man sich, ja, das passt, das kann ich verstehen und den Rest halt nicht und dann lässt man den weg oder wie auch immer. Es steht so viel Krasses, Kraftvolles für dich und für mich im Wort Gottes und wenn wir das ergreifen, dann heißt es nicht noch mehr Arbeit, sondern mehr Resultat. Wenn ich mich mit dem eins mache, was im Wort Gottes steht, wenn ich das glaube, dann werden die Resultate ja auch kommen, sonst würde ja das Wort Gottes lügen. Und jetzt gibt es hier diese sehr herausfordernden Bibelstellen, wie zum Beispiel Johannes 16, 24. Bisher habt ihr um nichts gebeten in meinem Namen. Bittet, so werdet ihr empfangen, auf dass eure Freude vollkommen sei. Oder was ihr mich bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun. Jakobus 4,2, ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Ihr bittet und empfangt's nicht, weil ihr in übler Absicht bittet, nämlich damit ihr es für eure Gelüste vergeuden könnt. Jesus hat schon alles vollbracht, da sind wir uns einig, gell? Komplett alles vollbracht. Wir können nichts mehr hinzufügen, gar nichts mehr. Wir müssen nichts leisten, wir müssen nichts opfern, um irgendwie dem Opfer von Jesus was hinzuzufügen. Es ist alles vollbracht, aber es ist noch nicht vollendet hier auf dieser Erde. Wir leben nicht in dem ewigen Reich, wir leben noch nicht in dem Paradies. Deswegen ist dein Auftrag, ist mein Auftrag, aus Christi Sieg heraus, das auf die Erde zu bringen, was er hier sehen will, was er verändert sehen will, was manifest werden soll. Wir beten so oft, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Ja, wie geschieht denn das? Das kommt leider eben nicht einfach so vom Himmel geflogen. Da sind wir gefragt, da ist seine Braut gefragt, da ist sein Leib gefragt. Es gibt auch dieses Lied, wir sind die Hände von Jesus, wir sind die Füße von Jesus und so. Also das ist jetzt, glaube ich, ein Kinderlied und das ist schön, das drückt es so gut aus. Unsere Hände, also der Leib, der darf was tun hier auf dieser Erde. Aber nicht als Aktivismus oder als Leistungsdruck gedacht, sondern einfach als Ausdruck dessen, was im Himmel schon ist, was im Himmelsreich ist. Und das müssen wir auf die Erde ziehen. Ja? Ja, genau. Und es ist nicht schwer, es ist nicht anstrengend, es ist nicht kompliziert. Aber es hat was mit Training zu tun, weil wir sind es nicht gewohnt. Wir haben uns nicht trainiert, so zu leben, wie die Bibel es sagt. Hier und da schon, aber wenn es um solche Stellen geht wie ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet, also denke ich mir so, excuse me? Ich fühle mich ein bisschen angegriffen. Ihr auch? Vielleicht zu Recht, weil es stimmt ja. Es stimmt ja. Wir bitten schon irgendwie so, aber wir sehen dann nichts oder sehen viel zu wenig. Ich glaube, wir sehen viel zu wenig Gebetserhörungen. Wir sehen viel zu wenig Wunder. Aber es liegt nicht an Gott. Es liegt nicht daran, dass er das nicht geben will, sondern oftmals liegt es an ein paar kleinen Stellschräubchen, die wir drehen dürfen, um viel mehr in diesem Segensfluss Gottes zu sein. Jetzt ist ja die Frage, wenn er immer über den Glauben da so spricht, ja, also wenn ihr glaubt, dann werdet ihr empfangen und so weiter, dann könnte man ja schon sich heimlich zumindest fragen, glaube ich dann oder stimmt irgendwas mit meinem Glauben nicht oder was ist denn da, was ist denn das überhaupt oder was ist überhaupt Glauben? Ich habe mich das oft gefragt, glaube ich eigentlich wirklich? Und was ist Glaube? Und Glaube, also wir haben ja im Deutschen so ein bisschen schwieriges Verhältnis zu dem Wort Glaube oder Glauben, weil wir zum Beispiel sagen, ich glaube, morgen wird es schlechtes Wetter. Das ist aber falsch, weil die Bibel ja ganz, ganz anders über das Wort Glaube und über das Konzept Glaube spricht. Das ist ein totales Überzeugtsein von etwas, was ich noch nicht sehe. Wenn ich davon überzeugt bin, dass morgens das Wetter schlecht wird, dann würden wir im Deutschen sagen, ich weiß, dass das Wetter schlecht wird. Und eigentlich müsste ich sagen, ich weiß, ich bin geheilt. Ich weiß, ich bin finanziell versorgt. Das wäre ein Ausdruck von Glaube. Aber wenn ich sage, ich glaube schon, dass Gott mich heilt, was schwingt dann damit? Könnte sein, könnte aber auch nicht sein. Zweifel. Und die Bibel ist auch sehr klar, die sagt, wenn ihr zweifelt, bekommt ihr nichts. Noch nicht mal die Hälfte. Das ist ein ganz schlechte Quote. Also könnte man ja sagen, Gott, ich habe ja ein bisschen geglaubt und ein bisschen gezweifelt, okay, gebe ich zu, aber dann lass uns doch 50% machen. Nichts, gar nichts, gar nichts. Und es ist wirklich wenig. Und in dem Status sind wir ganz oft als Leib Christi. Wir fangen an und sagen, boah, ja, hey, was ihr bitten werdet in meinem Namen, Alter, ist es gut. Jawohl, und ich bitte jetzt Gott und es wird und bäm. Und ein Tag und dann am nächsten Tag ist schon wieder so, keine Ahnung, vielleicht suche ich mal noch eine andere Bibelstelle, da gibt es irgendwas, wo es heißt, ja, montags heilt Gott nicht oder so. Ja, nee, steht ja gar nicht, wisst ihr auch, ne? Stimmt einfach nicht. Es gibt keinen Montagsgott oder so. Also immer, das gilt immer, seine Zusagen gelten immer. Sein Wort gilt immer. So, für mich, was mir total geholfen hat, mit dem Thema Glauben noch mal ein bisschen sich auseinanderzusetzen, ganz einfach. Glaube passiert nicht hier. Ist vielleicht eine Überraschung für manche, aber es passiert nicht hier. Nicht im Kopf, sondern in deinem Inneren, in deinem Herzen. Und jetzt kannst du den Test machen. Bist du von etwas in deinem Herzen überzeugt? Und das spürst du. Am besten merkt man das, wenn ein bisschen Druck da ist. Sagen wir mal irgendwas im Finanziellen. Dann merkst du sehr schnell, wovon dein Herz überzeugt ist. Bist du wirklich davon überzeugt, dass Gott dich finanziell versorgt, auch wenn du vielleicht in diesem Monat, warum auch immer, dein Gehalt nicht bekommen hast? Was passiert in deinem Herzen? Und ich garantiere dir, es passiert sofort was in deinem Herzen. Und das ist das, was du glaubst. Das ist das, wovon du überzeugt bist. Da kannst du mir noch 10 Bibelstellen proklamieren. Es ist egal. Das zählt nicht, weil der Glaube, darauf reagiert Gott. Richtig? Er reagiert auf Glaube und auf Gehorsam. Nicht, ob ich die Bibel auswendig kann oder 10 Bibelstellen sagen kann. Natürlich hat das Wort Gottes Kraft. Aber wenn ich es einfach immer nur so proklamiere und nicht glaube und mich gar nicht damit auseinandersetze, was in meinem Herz ist, ja, ich bekomme genau das, was in meinem Herzen ist. Es geschehe dir nach deinem Glauben und nicht nach dem, was du aus der Bibel weißt. Es geschehe dir nicht nach deinem Bibelstudium. Es geschehe dir nach deinem Glauben und nicht nach deinem Wissen. Und es ist eine richtig gute Nachricht, weil ich darf überprüfen, was in meinem Herzen ist. Und es geht, wie gesagt, leicht. Da gibt es so einen Test, kannst dir wirklich zu Hause als Hausaufgabe 5 Worte aufschreiben. Zum Beispiel Gemeinde, Finanzen, Arbeitsstelle, Ehemann, Ehefrau, Familie. Jetzt haben wir 6. Und dann schaust du dir diese Liste von Worten an und bei irgendeinem Wort denkst du dir, ja, okay, das springt mich jetzt gerade an. Sagen wir mal Familie. So, und dann sagst du, okay, Jesus, jetzt will ich wirklich wissen, was ist eigentlich über Familie in meinem Herzen? Was glaube ich über Familie? Was sind da meine starken Empfindungen und Gedanken? Bist du vielleicht kurz ruhig? Und dann kommen dir Situationen. Und dann kommen dir Gedanken. Und die stärksten Emotionen, die stärksten Gedanken ist das, wovon du überzeugt bist in deinem Herzen, was du glaubst. Das können sehr gute Dinge sein. Wenn du gute Erfahrungen mit deiner Familie oder in Familie gemacht hast, dann hast du ganz positive Überzeugungen, dann hast du einen positiven Glauben in deinem Herzen. Natürlich sind da auch negative Sachen dabei, aber das Hauptthema in deinem Herzen, was du glaubst über Familie, ist dann positiv. Und das kannst du mit allen Sachen machen und da kommst du sehr schnell drauf, wovon du wirklich überzeugt bist. Was treibt dich an? Und es ist nicht der Kopf, der uns antreibt. Es ist das Herz. Es ist das Herz, es ist das Herz, es ist das Herz. In der Bibel gibt es keine Ahnung, wie viele hunderte von Bibelstellen über das Herz. Es lohnt sich, das mal zu studieren. Heute hatten wir schon diese Bibelstelle, die alle kennen. Mehr als alles andere behüte dein Herz. Nur wir checken gar nicht, wie das geht. Weil wir gar nicht wissen, Herz, Kopf, Bauch, keine Ahnung, was ist denn da eigentlich was? Das ist dann die nächste Predigt. Wichtig, das Herz, das eigene Herz überprüfen zu lassen und zu wissen, was ist da eigentlich in dem Herzen drin? Wovon bin ich überzeugt? Und das ist auf jeden Fall immer wieder eine Herausforderung. Der Glaube ist immer wieder eine Herausforderung. Warum? Weil wir in einer Atmosphäre leben, die überhaupt nicht voller Glaube ist. Die ist nicht göttlich. Die ist vielleicht hier in diesem Raum, in dieser Gruppe göttlich. Aber sobald wir dann irgendwie in der U-Bahn sind, ist es alles andere als das. Also unser Glaube wird herausgefordert, aber das ist so im Plan Gottes. Glaube ist kein intellektuelles Zustimmen biblischer Wahrheiten. Das ist schon schön, wenn ich da zustimme, was da in der Bibel steht, aber das wird mich nicht verändern. Eben nur dieses wirklich Überzeugtsein von dem, was eigentlich, also am besten bin ich davon überzeugt, was Gott sagt, bin ich von der Wahrheit überzeugt und dann ist es in meinem Herzen. Und dann ist es total sicher. Dann kann mir das auch vielleicht gar niemand so schnell rauben. Dann bin ich davon überzeugt. Ich bin davon überzeugt, ich bin geliebt, Punkt. Und ob das heute sich gut anfühlt oder nicht, ich bin davon überzeugt. Ich bin davon überzeugt, dass Gott mich versorgt. Oder dass Gott mein Schutz ist oder was auch immer. Und man merkt es wirklich in den Drucksituationen. Da merkt man, wovon bist du, wovon bin ich überzeugt, was glaube ich. Da gibt's, ich erzähle euch gleich eine sehr coole Story von mir, die ist vor ein paar Wochen passiert, wo ich selber nochmal gemerkt habe, was eigentlich der Glaube ist und wie viele Widerstände der auch hat. Vielleicht kennst du das aus Situationen, wenn man für jemanden betet. Oft vielleicht um Heilung oder auch um andere Dinge. Du betest mit einer Person und entweder du oder die Person, die bebetet wurde, ihr sagt Amen. Und danach ist die erste Frage, und ist schlimm? Irgendwie seltsam, oder? Also ich bete, und eigentlich steht in der Bibel, wir sollen heilen. Also ich, in dem Fall, okay, ich bete jetzt für die Person um Heilung. Und die nächste Frage nach meinem Amen ist, ist arg schlimm? Tut's arg weh? Also, eher was jetzt? Glauben wir jetzt oder halt lieber doch nicht? Versteht ihr? Das klingt ja nett, so mitfühlend oder so tröstend oder so, wie auch immer. Aber es ist eigentlich kein Glaube. Es generiert kein Glauben in der Person. Das kann ich vorher fragen. Und hinterher sollte ich anders sprechen. Hinterher sollte ich sagen, hey, und du hältst jetzt an deiner Heilung fest. Du bleibst im Glauben. Und jetzt, keine Ahnung, geh ein paar Schritte, geh nicht zurück. Ergreift es nochmal für dich neu, geh nochmal mit Jesus ins Gebet und so weiter. Aber nicht danach fragen, hey und, ist es schlimm? Wovon ich überzeugt bin, das wird aus meinem Mund rauskommen, früher oder später. Mein Bekenntnis spiegelt mein Inneres wider, also mein Herz. Und baut gleichzeitig meinen Glauben oder meinen Unglauben. Das ist auch eine krasse Sache. Ihr wisst, dass eure Worte Leben schaffen oder Tod bringen. Das wissen wir. Also wir haben es zumindest schon mal gehört. Aber bist du davon überzeugt? Glaubst du wirklich, dass deine Worte so eine Power haben, dass sie Leben bringen oder Tod bringen? Ich glaube nicht. Okay, manche vielleicht schon. Die Esoteriker wissen das, die Satanisten wissen das und ich hoffe, wir schnallen es auch bald. Wirklich wahr. Eigentlich haben die anderen, die Satanisten haben echt Angst, wenn wir beten. Aber wir denken manchmal so, ja, lass uns mal beten. Das ist so ein kleines Ding, machen wir jetzt mal kurz. Hey, das ist der Hammer, was wir da für eine Power haben, wenn wir beten, wenn wir Wort Gottes aussprechen, wenn wir im Gebet, im Glauben zu Gott kommen. Ihr hört manchmal vielleicht auch diese Nachrichten, Leute werden wegen Gebet auf der Straße ins Gefängnis eingesperrt. Habt ihr schon gehört? Denke ich mir so, wow, so langsam kommen wir in interessante Regionen. Warum sperrt man Christen für Gebet ein? Da muss ja was richtig Gutes dran sein. Es muss ja wirklich gefährlich sein. Ich meine, es ist nicht schön, eingesperrt zu werden, aber immerhin ist es irgendwie ein guter Grund. Das finde ich krass, dass auf einmal so eine Furcht da ist, offensichtlich von einem Gebet von Christen. Krass. So, jetzt die Story von mir. Vor ein paar Wochen waren mein Mann und ich im Eisbach im Englischen Garten schwimmen. Wer kennt den Eisbach? Der ist sehr kalt, wie der Name schon sagt, und sehr reißend. Und wir haben da gebadet und also baden tut man da nicht, man lässt sich so ein bisschen mittreiben und geht dann auch relativ schnell wieder raus, weil es eben so kalt ist. Und während dieser Aktion hat er seinen Ehering verloren. In diesem Wasser. Und wir so, oh nein, ich meine, wie gesagt, da sind sehr viele Leute drin, es ist einfach reißend und naja, gut. Also wir haben auch ein bisschen auf der Wiese geguckt, aber eher halbherzig, weil wir wussten, naja, so irgendwie, das kann nur im Wasser passiert sein. Dann haben wir sofort gebetet und hatten sofort einen total genialen Einfall. Und zwar haben wir gedacht, wir müssen ja irgendwie am nächsten Tag schauen. Das war dann zu spät an dem Abend, wir hatten abends Besuch, wir konnten nicht mehr weitersuchen. Also am nächsten Tag hatten die Idee, dass wir so ein, kennt ihr diese Auflaufformen, diese durchsichtigen, dass wir die mitnehmen und aufs Wasser halten, damit man wie so eine Lupe einen klaren Blick auf den Grund hat. Weil mit Taucherbrille gehen, da wärst du viel zu nah am Grund, da würdest du gar nichts sehen. Und wie gesagt, das geht nicht so lange mit dem Kopf unter Wasser, das ist viel zu kalt. So, also sind wir dann mit den Auflaufformen am nächsten Morgen zum Eisbach. Wir haben natürlich wirklich Aufsehen erregt, weil die gesagt haben, was macht ihr da? Ja, wir suchen Gold, nach was sieht's denn aus? Ja, nee, wir suchen Ehering. Oh mei, ach, das tut uns leid. Ja, hey, viel Glück und so. Gut. Also wir in diesem kalten Wasser gestanden, reißend, man muss wirklich aufpassen, dass man nicht irgendwie mitgerissen wird. Sondern was sind logischerweise Gedanken? Den findet man doch eh nicht. Das bringt doch nichts. Der ist doch längst weg bei der reißenden Strömung. So, und das ist ja erstmal, würde man sagen, ist ja logisch. Mag sein, dass es logisch ist, aber es ist nicht Glaube. Und wir haben uns entschieden zu glauben, dass wir diesen Ring finden. Also standen wir da drin, 10 Minuten, 15 Minuten, 20 Minuten, nichts. Und dann habe ich richtig gemerkt, wie mein Glaubenslevel so wusch, so richtig runtergeht. Ich so, scheiße, wir finden den nicht. So. Und dann habe ich aber wirklich in dem Moment gemerkt, das war eine Entscheidung gegen Logik, gegen die Umstände, gegen die Widerstände. Ich habe gesagt, wenn ich jetzt nicht glaube, dann werden wir ihn nicht finden. Das Gleiche für meinen Mann auch. Wenn wir nicht glauben, werden wir ihn nicht finden. Also, Glauben wieder hochgeschraubt. Ich so, Jesus, ich bleib dabei. Ich glaube dir, wir werden diesen Ring finden. Heiliger Geist, zeig du uns diesen Ring. Zeig du, wo dieser Ring ist. Und ich bitte dich, Jesus, dass mein Mann ihn findet, weil der hat ihn verloren. Das wäre super, wenn er ihn einfach als Sieg wiederfindet. Und das ist immer so. Versteht ihr? Das ist ein Prinzip, was immer so passiert. Da ist ein Umstand und du willst glauben und dann kommt sofort die Logik, die Umstände und die Widerstände. Und dann ist die Frage, was machst du? Wovon bist du überzeugt? Was glaubst du? Und das ist ein Training. Das müssen wir trainieren. Und es wird wahrscheinlich immer leichter, aber in dem Moment war es für mich richtig so ein, es fühlt sich so falsch an, gegen die Logik zu gehen. Weil wir sind ja so logisch. Es fühlte sich wirklich falsch an. Und ich habe aber trotzdem gesagt, nein, wir werden diesen Ring finden. Und keine 5 Minuten später sagt mein Mann, ich habe ihn. Und es war für mich nochmal so ein Beispiel und so ein Zeugnis, dass sich erstens Gott wirklich dazustellt. Und dieser Ring, ganz ehrlich, der hätte sonst wo sein können. Da laufen viele Leute durch, lassen sich viele Leute treiben, greifen an den Grund und so weiter. Und der steckte gut sichtbar an einem Stein, sodass er nicht weiterfließen konnte. Aber was wäre passiert, wenn wir immer gesagt haben, ja komm, das ist wurscht, bringt eh nichts. Dann hätten wir es nicht bekommen. Und es ist ein Prinzip, so wie der Glaube funktioniert. Glaube und zweifle nicht und dann wirst du es bekommen. Amen. Wie lange habe ich noch Zeit? 5 Minuten? Locker. 52 Minuten? Der Glaube und das Reich Gottes wird immer auf Widerstand treffen. Entweder ist es der Widerstand geistlicher Natur, weil wir einfach in einer feindlichen Umgebung leben. Also es gibt diesen Feind, der immer was gegen uns und gegen den Glauben hat. Oder es ist einfach menschlicher Natur, so wie gerade beschrieben, die Logik zum Beispiel. Oder überhaupt mein Fleisch, das sich halt gegen den Geist wehrt. Glaube ist meistens ein Ringen und ein Angehen gegen Widerstände. Ein Dranbleiben im Herzen und nicht nur mit Worten. Wie gesagt, da reicht eben das Proklamieren nicht, denn es geschehe dir nach deinem Glauben. Sagt Jesus oder antwortet Jesus zu der Frau, Frau, dein Glaube ist groß, dir geschehe, wie du willst. Und ihre Tochter wurde gesund zur selben Stunde. All diese Herausforderungen und Widerstände gehören dazu, denn wir leben auf feindlichem Territorium, nicht im vollendeten Reich Gottes oder im Paradies. Und es tut uns letztendlich gut, um reif zu werden, auch um geistlich zu werden, weil wir ja auch viel im Fleisch operieren und aus seelischen Gründen heraus was tun. Und all diese Widerstände und all dieses, was auch sich gegen uns erhebt, hilft uns, um wirklich geistlich zu wachsen, um reif zu werden. Wir sind angelegt zur Reife. Sagt das Wort Gottes, erst bin ich wie ein Kleinkind, dann bin ich wie ein Teenager und dann bin ich wie ein Erwachsener. Und auch die brauchen Herausforderungen, sonst würden wir als Menschen nicht wachsen. Also ich brauche von meiner Entwicklung her zuerst als Kind, denke ich wie ein Kind, rede ich wie ein Kind und dann müssen Herausforderungen kommen in Form von, der Körper verändert sich, das ist schon mal interne Herausforderung, aber auch von außen bekomme ich Herausforderungen, damit ich wie Schritte gehen kann und ich wachse immer mehr. Und im Glauben ist es genau das Gleiche. Aber von den Tagen Johannes des Täufers an bis heute leidet das Himmelreich Gewalt und die Gewalttätigen reißen es an sich. Du bist gerufen, gewalttätig zu sein in deinem Gebet, in deinem Glauben, in deinem Gehorsam. Gewalttätig im Sinne von, ich bleib dabei, ich glaube und ich weiß, was da im Himmel ist. Dass der Wille Gottes, ich kenne den vielleicht nur ein Stück, aber ich kenne Teile vom Willen Gottes. Ich kenne Teile des Wesens Gottes. Ich weiß, was in dem Wort drinsteht. Und das will ich haben, das will ich hier sehen und ich gebe nicht auf. Und ich, wenn mein Herz davon noch nicht überzeugt ist, dann Heiliger Geist, bitte zeig mir, was an meinem Herzen ist. Wovon bin ich wirklich überzeugt? Und wahrscheinlich finden wir raus, dass wir oft viel mehr von Angst oder Umständen überzeugt sind, als vom Wort Gottes. Das ist die Herausforderung. Und wenn ich dann aber weiß, ich darf im Gebet erringen und wirklich gewalttätig was einnehmen oder was wirklich mir vom Himmel ziehen, dann heißt es nicht, Gott hält es total fest und schaut mal, was ich so mache und irgendwann sagt er ja, okay, jetzt hast du genug gekämpft, jetzt kriegst du es. Das ist nicht Vater Gott, sondern ich darf wissen, was meine Autorität ist. Es ist viel mehr, dass ich in meine Gebetsautorität, in meine Glaubensautorität, in meine Identität in Christus reinkomme. Und dann werde ich einfach diese Dinge verstehen, ja, die gehören mir und deswegen ergreife ich die jetzt im Gebet. Und egal, ob das für meine Familie ist, für eine Person, für eine Stadt, für ein Land. Und dann können wir nämlich auch sehr gut für Politiker, für Politik und so weiter beten. Dann bin ich nämlich nicht mehr auf dem Punkt, dass ich will das jetzt haben für mich oder ich will, dass die Partei gewinnt, sondern auf einmal merke ich, wow, es geht um was viel Größeres, es geht nämlich um das Reich Gottes. Dass das hier sichtbar wird. Und wie das sichtbar wird, I don't know. Ich weiß nur durch Wort Gottes, durch Geist Gottes, durch das Feuer Gottes. Und wie der das mit den Parteien macht, wie der das mit Politikern macht, das ist Gottes Ding. Wie er das mit der Wirtschaft macht. Und klar gibt er uns Hinweise. Die Offenbarung ist voll davon, was passieren wird und wie wir uns positionieren dürfen. Aber der eine Teil der Positionierung ist, mit Gott in Übereinstimmung zu gehen, und wirklich zu glauben, radikal zu glauben, gegen alle Umstände Dinge im Gebet auszusprechen, eben gewalttätig zu sein, dass das Himmelreich hier runterkommt. Und es kann in einer Person sein, das kann in einer Familie sein, es kann in einer Kirche sein, egal wo. Einfach noch eine kurze prophetische Zusammenfassung am Ende und dann sind wir auch durch. Es ist eine Kollision der Reiche, das wissen wir, und darin stehst du tagtäglich. Da gibt's keine Pause. Da gibt's keine Pause. Manchmal wünschen wir, glaube ich, so ein kurz mal auf Pause und dann, ich komme später wieder, ich gehe kurz in Urlaub. Aber das gibt's nicht. Wir sind immer gerufen, geistlich wach zu sein und da zu sein und wirklich zu spüren und zu merken, was geht's hier, Geist der Unterscheidung und so weiter. Also Kollision der Reiche ist einfach permanent da. Das Reich Gottes bricht in die Welt ein und damit auch in den Machtbereich der Finsternis. Prophetisch bedeutet Gewalt, dass ein geistlicher Kampf im Gange ist. Siehe Epheser 6. Das Reich Gottes stößt auf massiven Widerstand und nur wer geistlich kämpft, hat Anteil an diesem Reich. Das Reich Gottes leidet, weil es eben nicht von dieser Welt ist. Und ja, wir leiden manchmal auch, weil wir ja eigentlich das Gute und Herrliche von Gott spüren und schmecken und sehen, andere Leute haben es nicht ergriffen oder wollen es nicht oder ja, sind immer noch in ihrem Elend. Prophetisch kann man den Vers auch endzeitlich deuten. Je näher das Reich in seiner Vollendung kommt, desto mehr Druck, Verfolgung und Drangsal entsteht. Ich denke, das merken wir im Moment sehr. Diejenigen, die sich durch Glaubensgewalt und geistlichen Kampf durchsetzen, und damit ist nochmal eben dieses, ich muss zuerst mal schauen, wo ist mein Herz, muss ich da vielleicht nochmal ein bisschen, oder darf ich da aufräumen, dass ich da wirklich in Übereinstimmung mit dem Wort Gottes, mit dem Geist Gottes bin. Nicht Kampf im Sinne von, ich muss die ganze Zeit jetzt hier hardcore beten, sondern es ist eher dieses, wovon bin ich überzeugt? Was ist meine Einstellung? Was ist meine Haltung? Weiß ich, wer ich bin in Christus? Und werde ich Anteil haben am kommenden Reich? Immer aus der Perspektive des Sieges heraus. Wie schon gesagt, Jesus hat alles vollbracht. Ich muss da kein extra Opfer bringen. In Epheser 1,3 heißt es, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Das ist schon geschehen. Da drin darf ich schon leben und das ist mein Erbe und da möchte Gott, der Vater, dass wir drin leben. Nicht drunter, nicht an der Seite, sondern wirklich da in diesem Segen, der schon da ist. Dein Gebet, dein geistliches Kämpfen, dein Glauben, dein Vertrauen und Leben reißt das Himmlische hinunter ins Irdische, sodass sich hier das Reich Gottes immer mehr ausdehnen kann. Amen.